SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Unermessliches Leid hat der Hamas-Angriff in Israel vor einem Jahr gebracht. Über die Opfer und ihre Angehörigen und über alle, die unter dem Krieg leiden, der dort seinen Anfang fand. Ein Waffenstillstand, geschweige denn Frieden, ist nicht in Sicht. Heute, am Jahrestag, wird an die Opfer erinnert. Aber schon gestern sind bundesweit tausende Menschen auf die Straße gegangen. Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg gab es unter anderem in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Sven Weingärtner fasst zusammen.
Bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in Berlin kam es zu Tumulten. 3500 Menschen beteiligten sich an einem Protestzug mit dem Titel Demo gegen Genozid in Gaza. Dabei wurden Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen und Demonstranten versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen. Die Versammlung wurde abgebrochen. In München kamen laut Polizei mehr als 8000 Menschen zusammen. Sie wollten ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Nahezu in Sichtweite fand eine pro-palästinensische Gegendemonstration statt.
Heute am Jahrestag des Angriffs wird es weitere Demos geben, pro-israelische und pro-palästinensische. Und auch Politiker werden heute der Opfer gedenken. Einzelheiten aus Berlin von Vido Wittekind.
In Berlin wird Bundespräsident Steinmeier bei einem interreligiösen Gottesdienst in der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Rede halten, um an die Opfer zu erinnern. Bundeskanzler Scholz wird am Abend an einer Gedenkzeremonie der jüdischen Gemeinde in Hamburg teilnehmen. Solidaritätskundgebungen mit Israel sind unter anderem auch in Düsseldorf, Stuttgart und München geplant. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein warnte in der Rheinischen Post vor einem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland an den Universitäten und durch Islamisten.
Und natürlich werden auch in Israel wieder zehntausende Menschen auf die Straßen gehen und gegen den Kurs ihrer Regierung protestieren. Speziell mit Blick auf die Geiseln, die die Hamas noch gefangen hält. Auch Nili Pressler aus Tel Aviv ist bei den Protesten dabei.
Ich bin seit Oktober jeden Tag, an jedem Wochentag und jeden Samstagabend auf der Straße gewesen und habe protestiert, weil wir unsere Geiseln nach Hause bringen müssen. Ich glaube nicht, dass unsere Regierung genug tut, um sie zurückzuholen.
97 Geiseln werden von der Terrororganisation Hamas noch immer im Gazastreifen festgehalten. 33 von ihnen sind von Israel offiziell für tot erklärt worden. Die Finanzlage der deutschen gesetzlichen Pflegeversicherung ist weiter dramatisch. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland ist die Versicherung im Februar zahlungsunfähig, wenn nicht eingegriffen wird. Einzelheiten dazu von Ronald Lessig.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft sich auf Informationen aus Koalitionskreisen. Demnach reicht die von den Kassen vorhergesagte Beitragserhöhung um 0,2 Prozentpunkte nicht aus, um die Pflegekosten zu decken. Es gäbe deshalb bereits Gespräche in der Ampelkoalition, um eine Pleite zu verhindern. Die Rede ist davon, dass die Beiträge um bis zu 0,3 Prozentpunkte angehoben werden müssen. Da auch die gesetzliche Krankenversicherung mit einem Beitragsplus von 0,7 Prozentpunkten rechnet, könnten damit die Sozialbeiträge zum Anfang kommenden Jahres so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr.
Die havarierte Helgoland-Fähre Funny Girl ist kurz nach 2 Uhr sicher in den Hafen von Büsum geschleppt worden. Die rund 250 Passagiere konnten von Bord gehen. Das Fährschiff war wegen eines Stromausfalls an Bord manövrierunfähig und trieb seit dem späten Nachmittag auf der Nordsee. 2 Notschlepper zogen die Fähre dann nach Büsum. Nach Ansicht des Kapitäns eines der Notschlepper, Christian Pieck, lief die Rettungsaktion problemlos.
Für die Wetterverhältnisse da draußen lief das alles sehr glimpflich ab. Aber das war natürlich auch der Situation geschuldet, dass das alles gut ausgebildete Leute waren. Somit hat da draußen die Verbindungsherstellung sehr zügig geklappt und wir konnten die Funny Girl schnell auf den Haken nehmen und dann in den sicheren Hafen bringen.
In Tunesien hat wohl Amtsinhaber Kais Said die Präsidentschaftswahl und damit eine zweite Amtszeit gewonnen. Von den rund 9 Millionen Wahlberechtigten haben aber nur 28% ihre Stimme abgegeben. Dunja Sadaki.
Zur Wahl standen 3 Kandidaten, darunter Amtsinhaber Said. Einer seiner Konkurrenten sitzt im Gefängnis. Er wurde kurz vor den Wahlen zu mehr als 10 Jahren Haft wegen Unregelmäßigkeiten bei Unterstützerunterschriften verurteilt. Das Team des Inhaftierten hat rechtliche Schritte gegen die Wahl angekündigt. Der Wahl waren Proteste und zahlreiche Verhaftungen in den vergangenen Monaten vorausgegangen. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, zunehmend autoritär zu regieren und politische Konkurrenten aus dem Weg räumen zu lassen.
In Brasilien hat der zweitgrößte Nebenfluss des Amazonas, der Rio Negro, den niedrigsten Wasserstand seit Beginn der Messungen vor 122 Jahren. Grund ist die extreme Trockenheit der vergangenen zwei Jahre. Anne Herberg.
Das erschwert den Alltag aller, die in der Region leben. Der Boden, sandig oder hart wie Zement, Yucca- und Bananenstauden verkümmern, Fische sterben. Dazu sind die Flüsse oft die einzigen Verkehrswege. Liegen sie trocken, sind die Menschen abgeschnitten. Kinder kommen nicht zur Schule, Schwangere nicht zum Arzt. Das Amazonasgebiet erlebt aktuell die schwerste Dürre seit Beginn der Messungen vor über 70 Jahren. Die extreme Dürre führen Experten auf das El Niño-Phänomen zurück, das aber aufgrund des Klimawandels intensiver und länger aufträte. Dazu kommt die fortschreitende Zerstörung des Ökosystems Amazonas durch die Abholzung und von Menschen verursachte Waldbrände, wie sie derzeit nicht nur im Amazonas, sondern auch in den Regionen Cerrado und Pantanal wüten.
In der Fußball-Bundesliga haben sich Stuttgart und Hoffenheim 1:1 getrennt. Der Ausgleich für den VfB fiel wenige Sekunden vor dem Schluss durch einen Elfmeter. Tim Brockmeier.
Bis zur 9. Minute der Nachspielzeit musste der VfB zittern. Dann war ja endlich da der Ausgleich, um den sich Stuttgart so lange bemüht hatte. Nachdem kurz vor der Pause Hoffenheim durch Gendré in Führung gegangen war, schwerer Bock von Stuttgarts Mittelstädt, der den Ball vertändelte. Gendré sagte Merci und war auf und davon allein in Richtung Tor. 1:0 Hoffenheim. Nach dem Wechsel bemühte sich Stuttgart sehr, drückte, aber blieb meist zu harm und ideenlos. Erst das Handspiel von Hoffenheims Akpo Guma half weiter. Handelfmeter für Stuttgart. Demirovic trat an, scheiterte erst an Baumann. Den Nachschuss aber netzte er ein. Am Ende eine verdiente Punkteteilung zwischen Stuttgart und Hoffenheim.
Die weiteren Ergebnisse: Frankfurt-München 3:3 und Heidenheim-Leipzig 0:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dichte Wolken bringen in einigen Regionen Regen. Vor allem in Rheinland-Pfalz ist es öfter nass. In Baden-Württemberg dagegen bleibt es auch mal länger trocken. Es kann auflockern. Und dann bekommen wir zumindest ein bisschen Sonne zu sehen. Es wird deutlich milder als zuletzt, mit Höchstwerten von 15 Grad in der Eifel und immerhin bis 23 Grad im Breisgau. Dienstag und Mittwoch sehr mild und wechselhaft und es bleibt zunächst dabei. Regen vor allem in Rheinland-Pfalz. Seltener ist der Regen in Baden-Württemberg.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Terrorangriff der Hamas heute vor einem Jahr war ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte Israels. Aber nicht nur. Israel kämpft seitdem mit Wucht in Gaza. Weite Teile des schmalen Küstenstreifens sind zu einem Trümmerfeld geworden. Pläne, wie das zivile Leben dort künftig aussehen soll, gibt es nicht. Jan-Christoph Kitzler mit einem Versuch, das Ausmaß der Zerstörung in Gaza zu beschreiben.
Es klingt nach normalem Leben in Dire Balla, in der sogenannten humanitären Zone in Gaza. Doch die meisten wohnen hier im Westen des Gazastreifens in Zelten. Das Gebiet ist mit der Zeit immer kleiner geworden und immer wieder gibt es israelische Luftangriffe auch hier. Nahed Kralaf kommt eigentlich aus Gaza-Stadt. Das Haus, in dem er mal mit seiner Frau und den drei Kindern wohnte, ist zerstört. Jetzt hat er ein kleines Zimmer, immerhin. Niemand in Gaza fühlt sich sicher. Die Leben von allen sind bedroht. Wenn ich auf der Straße bin und mit den Menschen arbeite, dann bin ich immer wieder in der Nähe der Bomben. Für mich ist das normal geworden, leider. Niemand weiß, was mit ihm passiert. Wir sind vom Tod bedroht. Es gibt keine Sicherheit für unsere Leben, nur Krieg. Um ihn herum Zerstörung. Nach einem Jahr Krieg in Gaza ist der Grad der Zerstörung unbeschreiblich. Die Zahl der Bomben und anderer Waffen, die auf Gaza gefallen sind, übersteigt Hiroshima. Das ist Teil einer Tragödie und es verletzt internationales Recht. Nach einem Jahr im Krieg gibt es 42.000 Tote, mehr als 96.000 Verletzte. 15.000 Menschen haben Gliedmaßen verloren und brauchen Behandlung. Doch die gibt es kaum. Weniger als die Hälfte der Krankenhäuser in Gaza funktioniert und auch die nur zum Teil. Die anderen wurden im Krieg komplett zerstört. Chris Whitman leitet das Büro der Hilfsorganisation Medico International in Ramallah im besetzten Westjordanland. Für ihn ist die Zerstörung des Gazastreifens nach einem Jahr Krieg ohne Beispiel.
Israel has intentionally targeted and destroyed.
Israel hat mit Absicht große Teile der Infrastruktur von Wohngebäuden und Bildungseinrichtungen zerstört. Alles wurde von den israelischen Streitkräften angegriffen, besonders von der Luftwaffe und den Artilleriedivisionen, manchmal mehrfach. Die Zahlen, die er aus vielen Analysen und UN-Berichten zusammengetragen hat, verdeutlichen das ganze Ausmaß. Mindestens 2/3 der Wohngebäude in Gaza sind zerstört oder schwer beschädigt, 70% der Schulen und alle Universitäten. Klär- und Entsalzungsanlagen funktionieren nicht und die Bevölkerung in Gaza leidet in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Die Vereinten Nationen sprechen von 40 Millionen Tonnen Schutt. Unter den Trümmern sollen noch viele Tote liegen. Und Chris Whitman glaubt, dass die Zerstörung der Lebensbedingungen in Gaza sehr langfristige Folgen haben wird. Deutlich macht er das am Beispiel der landwirtschaftlichen Flächen, die viele Menschen ernährt haben.
So we have a minimum of 68% of all farmland.
Mindestens 68% der landwirtschaftlichen Flächen wurden zerstört. Wir reden von Flächen, die von Munition getroffen wurden. Ein Jahr im Krieg. Dieses Land ist schwer durch Chemikalien verseucht und es wird viele, viele, viele Jahre brauchen, dieses Land wieder nutzbar zu machen, wenn das überhaupt gelingt.
If they're able to do it at all.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Nicht nur heute, sondern die ganze Woche wichtig ist das Thema Nobelpreise. Es ist heute der Start in die Woche der Preisbekanntgabe. Ab heute in Stockholm. Den Anfang macht die Medizin. Sophie Donges berichtet.
Hoffentlich klingelt bei mir das Telefon. Das werden viele in dieser Woche denken. Denn das Nobelkomitee ruft die Preisträgerinnen und Preisträger immer erst kurz vor Veröffentlichung der Namen an. Bis dahin wissen sie nichts. Denn wer zu den Favoriten in diesem Jahr gehört, über welche Namen die Jurys diskutieren, das ist ein großes Geheimnis. Ab heute werden zunächst die Wissenschaftspreise verkündet. Am Mittag Medizin oder Physiologie, morgen folgt Physik und am Mittwoch Chemie. Am Donnerstag steht der Literaturnobelpreis an und am Freitag wird in Oslo der Friedensnobelpreis verkündet. Montag drauf folgt noch der Preis für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel. Die Nobelpreise sind mit jeweils 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 970.000 Euro.
Im Landtag von Rheinland-Pfalz verlieren die Freien Wähler ab heute ihren Fraktionsstatus. Hintergrund ist der Austritt zweier Abgeordneter. Damit fehlt den verbliebenen Abgeordneten mehr als 1 Million Euro im Jahr für die Parlamentsarbeit. Welche Folgen das hat, erklärt Landtagskorrespondent Gernot Ludwig.
Ihre politische Gestaltungsmöglichkeit wird dadurch stark eingeschränkt. Die Zahl der Abgeordneten ohne Fraktion steigt ab heute von 4 auf 10, bedeutet, etwa 10% der Abgeordneten im Landtag gehören keiner Fraktion mehr an, laut Landtagsverwaltung so viele wie noch nie. Landtagspräsident Hering sieht das kritisch. Er sagt, Parlamentarier ohne Fraktion seien nicht mehr in der Lage, die Interessen ihrer Wähler wirkungs- und verantwortungsvoll zu vertreten. Der Trierer Politikwissenschaftler Jun sagt, der Wegfall der Freie Wählerfraktion schwäche die parlamentarische Opposition im Landtag.
Von Rheinland-Pfalz machen wir einen ganz großen Sprung ins Weltall. Vor gut 2 Jahren rammte eine Sonde der US-Weltraumbehörde NASA einen Asteroiden. DART hieß die Sonde, so wie das Wurfspiel mit Pfeilen. Und der Treffer mit der DART-Sonde auf dem Asteroiden saß damals perfekt. Der Asteroid änderte nach dem Beschuss seine Bahn. Ein wichtiger Test war das auf dem Weg hin zu einer Technik, die eines Tages die Erde vor dem katastrophalen Einschlag eines großen Brockens aus dem All schützen könnte. Nun soll heute eine europäische Sonde nochmal zum selben Asteroiden starten. Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion erklärt, warum.
Ja, der zweite Flug, der findet deshalb statt, weil man noch zu wenig weiß, was der Treffer von DART damals vor 2 Jahren tatsächlich angerichtet hat. Getroffen wurde ja damals der kleinere von 2 Brocken im All, ein 150 Meter Asteroid. Und dieser kleinere, der umkreist einen größeren, der ist ein paar hundert Meter groß. Nach dem Treffer vor 2 Jahren umkreiste der kleinere den größeren dann schneller. Aber das ist auch schon alles, was man von der Erde aus erkennen kann. Unbekannt ist bislang die genaue Masse des getroffenen Asteroiden und ob sich dort nach dem Einschlag der Ramsonde überhaupt ein Krater gebildet hat oder ob sich der Zielasteroid nur verformt hat. Also auch wie fest oder locker das Asteroidenmaterial zusammenhält, das weiß man noch nicht. Die fehlenden Daten, die soll nun die europäische Sonde Hera sammeln. Das Ziel ist, dann besser vorhersagen zu können, was beim Beschuss von Asteroiden grundsätzlich so passiert. Also man würde gerne aus den Daten dieses einen Experiments vorhersagen können, wie andere Asteroide auf Beschuss reagieren, auch wenn sie größer oder fester sind als der von DART getroffene.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundesregierung entdeckt das Land. Für Landwirtschaftsminister Özdemir gehört das zwar zum Job, aber in diesen Wochen zieht es ihn offenbar immer stärker in seine Heimat nach Baden-Württemberg. Heute schon wieder, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Suppingen. Ein Dorf abseits der A8, eingebettet in Hügel, Felder und Wälder. Schwäbische Alb vom Schönsten. Nicht gerade ein Tourismusmagnet, aber wer hier wohnt, soll gute Lebensbedingungen haben. Das gilt sogar für die Schweine. Und hier kommt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen ins Spiel. Der Spitzenpolitiker kommt heute extra nach Suppingen, damit es den Schweinen bald besser geht. Und den Schweinebauern auch, natürlich. Özdemir bringt Geld mit. Einen wahrscheinlich eher kleinen Teil der 1 Milliarde Euro, die die Bundesregierung ausgeben will, damit die Tierhaltung tiergerechter wird. So eine frohe Botschaft überbringt der gerne schwäbelnde Minister persönlich. Von Berlin auf die Alb. Außerdem möchte er bestimmt gerne mal wieder in ein lächelndes Landwirtgesicht schauen nach der ganzen Bauernwut zum Jahresanfang. Und einer der ersten Bauern, der wirklich Geld aus diesem Topf bekommt, der hat seinen Hof ausgerichtet in Suppingen auf der Schwäbischen Alb. In Baden-Württemberg, wo bald ein Nachfolger für den grünen Landeschef gesucht wird. Passt das nicht? Saugut? Ich bin sicher, heute wird ein guter Tag. Auf jeden Fall für ein paar arme Schweine in Suppingen.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.